wirst du eigentlich gern belehrt?
Nein, am liebsten denke ich immer noch für mich selber.
Willkommen zu 1776 im USA-Podcast mit der Nicoletta Cimino
und mit dem Peter Hossli. Wir stehen kurz vor der Präsidentschaftswahl. Es geht etwa noch 3 Wochen und wir wissen, es wird knapp und es gibt doch auch eine Tendenz, die sich abzeichnet.
Meine Umfragen sind nicht wirklich genau und sie sind fehlerhaft, aber sie zeigen Bewegung und Bewegung geht eindeutig Richtung Donald Trump. Er leitet zu und Kamala Harris, Demokratin, sie verliert.
Und Kamala Harris verliert ausgerechnet dort, wo man das jetzt vielleicht nicht a priori erwarten würde, nämlich bei den Latinos und ganz besonders bei den Schwarzen.
Allerdings muss man unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Donald Trump hat viel Zuspruch bei den Latino-Männern und vor allem auch bei den schwarzen Männern.
Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass letzte Woche der Barack Obama, der ehemalige Präsident, in Chicago vor einer Gruppe schwarze Männer ist angestanden und die kritisiert hat. Auf Englisch sagt man, dass das ist ein schönes Wort, scolded, also quasi geschumpfen hat mit ihnen. Und das hat so getönt.
My understanding, based on reports I'm getting from campaigns and communities, is that we have not yet seen the same kinds of energy and turnout in all quarters of our neighborhoods and communities as we saw when I was running. Now, I also want to say that that seems to be more pronounced with the brothers.
Der Barack Obama hat gesagt, dass die Schwarzen weniger begeistert sind von der Kamala Harris, als sie von ihm waren, 2008 und 2012. Und das treffe besonders zu auf die Brothers, also auf die Männer.
Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ja ihr gutes Recht, aber er hat jetzt eben als Vorwurf ausgelegt, oder? Also da ist offenbar die Unterstützung weniger gross von den Brothers. Und die Aussage, die hat einen regelrechten Shitstorm ausgelöst, also wirklich ein Sturm von der Entrüstung. Zuerst haben sich viele schwarze Männer, auch Frauen, in den sozialen Medien dazu geäussert, haben gepostet und haben sich vom Obama distanziert. Das ist etwas, was man in diesem Mass irgendwie noch nicht so oft hat gesehen hat. Und das ist dann irgendwann mal auch in die traditionellen Medien übergeschwappt. Die Empörung und die ganze Bewegung.
Ich muss sagen, für mich ist das bisher der einzig wirklich spannende Moment bei diesen Wahlen oder sicher der spannendste, weil endlich entsteht eine Diskussion, die nicht skriptet ist, sondern die scheint tatsächlich wahrhaftig zu sein. Da kommt etwas raus, wo brodelt. Und zwar haben die schwarzen Männer werfen dem Barack Obama sogar Rassismus vor. Er dünge von ihnen verlangen, dass sie allein aufgrund von ihrer Hautfarbe wählen und nicht aufgrund von ihren Präferenzen und nicht aufgrund von dem, was eigentlich wichtig ist für sie. Und das ist schon sehr eine spannende Diskussion, die das ausgelöst hat.
Ja, und man merkt auch jetzt auch, oder, das passt vielen Schwarzen, insbesondere offenbar wirklich den schwarzen Männern überhaupt nicht in den USA. Es gibt sogar solche, die weit gehen, wo ich muss sagen, okay, das ist jetzt eine gewagte These, aber sie werfen einem Barack Obama vor, er behandle sie wie Sklaven und er will sie zurück auf die Plantagen schicken. Auch hier haben wir ein paar Beispiele gesammelt.
Fuck Kamala Harris and fuck the Democratic Party. We vote for Trump, right?
This message is for Barack. Ain't never did a fuck ass thing for niggas in the 8 years he was in the White House ever. Obama, keep black men's name out your motherfucking mouth.
So they sent Obama to come get us and bring us back to the Democratic plantation.
Das sind ja zum Teil schon sehr deutliche Aussagen und man spürt die Verärgerung bei den schwarzen Männern über Barack Obama. Und ich kann mir vorstellen, das hat im Lager der Demokraten zu einer Art Panik geführt, weil die schwarze Wählerschaft ist traditionell immer auf der Seite der Demokraten und zwar bis zu 90%.
Ja, und jetzt hat das eben offenbar wirklich zu so grosser Verunsicherung geführt, dass der Druck auf Kamala Harris gross ist worden, dass sie müssen reagieren. Sie hat kurz darauf ein Programm entwickelt und auch veröffentlicht, wo sie Opportunity Agenda for Black Men hat getauft.
Und das hat natürlich schon wieder Kritik ausgelöst, weil es ist ja schon so ein bisschen komisch, weil sie kandidiert ja für das Amt von der Präsidentin von der Vereinigten Staaten und nicht als Präsidentin von der schwarzen Männer. Und sie nimmt jetzt eine Gruppe raus, möchte Politik machen für die eine Gruppe, als ob die USA ein segregiertes Land wäre.
Ja, und das hat so ein bisschen etwas auch bevormundend, oder? Wie wenn die schwarzen Männer eine besonders schwierige Gruppe sind, die man jetzt noch unterstützen muss. Wenn wir vielleicht schauen, was sie vorschlägt, oder für die Black Men, sie tut günstige Kredite für schwarze Unternehmer vorschlagen. Sie will Investitionen in die Kryptowährung regulieren, wortwörtlich, damit schwarze Männer in solche Währungen können besser investieren oder besser geschützt werden. Und sie will sich auch auf Krankheiten konzentrieren, die vor allem die schwarzen Männer betrifft.
Und der letzte Punkt, der ist mir besonders aufgefallen in diesem Programm. Sie möchte Marihuana legalisieren und sie möchte dafür sorgen, dass schwarze Amerikaner von diesem Geschäftszweig besonders profitieren können. Also, dass man quasi wie eine Art Wirtschaftsförderung macht für schwarze Marihuana-Händler.
Das hat bei mir schon so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ob sie da jetzt nicht ein Klischee bedient, dass eben schwarze Männer vor allem Drogenhändler sind. Also sie hat wirklich da etwas rausgenommen. Jetzt habe ich mich vorhin gefragt, wir haben zwar gesagt, sie hat auf das reagiert, was ich mir auch noch überlegt, Peter, ist, vielleicht hat sie das immer schon machen und hat quasi ihrem Vorgänger, Barack Obama, wieder Auftrag gegeben, das Thema ins Spiel zu bringen, was einfach dann würde bedeuten, dass der Schuss ziemlich weit, also hinten raus wäre gegangen, oder?
Ja, also wenn es so gewesen wäre, hätte das überhaupt nicht funktioniert, weil da bricht wirklich etwas aus, wo schon lange so ein bisschen schwelt, nämlich ein nicht aufgearbeitetes Verhältnis zwischen der Schwarzen und der Demokratischen Partei. Demokraten sind ja eigentlich immer davon ausgegangen, dass sie die schwarzen Stimmen auf sicher haben, dass sie eigentlich gar nichts machen müssen. Und das ist einfach so ein Wählerblock, der sowieso sie wählt.
Und da muss man vielleicht auch historisch zurückschauen. Ich glaube, das ist vielen uns hier in Europa gar nicht bewusst, weil wir eben die Verbindung eigentlich auch oft machen, oder? Schwarze Wählerschaft gleich Demokraten. Aber wenn man historisch zurückschaut, sind es die damaligen Republikaner unter dem Präsident Lincoln gewesen, die 1865 die Sklaverei in den USA abgeschafft haben. Das waren wirklich die Republikaner gewesen. Die Demokraten haben das dann zumal nicht wollen.
Und der rassistische Süden, der ist eben eher prägt von rassistischen Demokraten. Und das hat sich geändert Mitte der 60er Jahre, wo der Präsident, der Lyndon B. Johnson, zuerst den Civil Rights Act durchgebracht hat und nachher, ein Jahr später, 1965, noch den Voting Rights Act. Und dann haben viele von diesen Demokraten im Süden zu den konservativen Republikanern gewechselt. Und das hat eigentlich den ganzen Wandel im Süden gebracht. Und vielen Demokraten im Süden sind die progressiven Gesetze tatsächlich zu progressiv gewesen.
Also quasi die progressiven Gesetze von einem Demokraten, eben der Präsident Johnson hat erlassen. Vielleicht noch schnell der Civil Rights Act, dass wir das auch noch gesagt haben, der verbietet Diskriminierung aufgrund von der Ethnie, der Hautfarbe, der Religion, dem Geschlecht oder der nationalen Herkunft.
Und der Voting Rights Act, der verbietet diskriminierende Wahlpraktiken, oder? Was man vergisst, ist, nach der Befreiung von der Sklaverei und der Einführung vom Wahlrecht hat man wirklich versucht, die Schwarzen wieder am Wählen zu verhindern. Man hat zum Beispiel einen Lesetest eingeführt, also, dass die Schwarzen müssen beweisen, dass sie lesen und schreiben können, bevor sie überhaupt können wählen. Und all die Gesetze, die diskriminierenden Gesetze, die hat man im 65 hat man quasi abgeschafft. Und erst seitdem, sagen die Schwarzen, sind sie wirklich gleichberechtigt in den USA.
Für die Demokraten war das dann zumal in den Südstaaten ein Bruch gewesen, also wirklich ein Paradigmenwechsel. Und jetzt heute, 2024, hat man das Gefühl, Demokraten in den USA, die stehen auch wieder so ein bisschen für eine Elite, die vielleicht auch sich ein bisschen abschottet. Also eben, der Barack Obama, der verkörpert das ein bisschen, sicher eine demokratische Elite von sehr gut ausgebildeten, sehr wohlhabenden Leuten auch. Ja, das ist wie so eine Distanz wieder, wo stattfindet.
In diesem Sommer bin ich ja durch die USA gereist und ich war unter anderem in East Cleveland gewesen. Das ist eine der ärmsten Gegenden in den USA. Ich war in einem Barbershop und dort hat mir der Barber, ein 80-jähriger Mann, erzählt, dass viele von seinen Kunden, von seinen männlichen Kunden, den Donald Trump werden wählen, weil es ihnen finanziell unter dem Trump besser gegangen sei als jetzt unter Kamala Harris und Joe Biden.
Jetzt kann man sagen, das ist eine Anekdote, oder? Also eine Person in einem Barbershop in Ohio, das ist ja noch nicht die allgemeingültige Weisung oder die Richtung, die es vorgibt, aber sie unterstreicht eben so ein bisschen die aktuellen Umfragen. Wir haben es ganz am Anfang von diesem Podcast gesagt, oder? Die Demokraten, also Kamala Harris verliert den Zuspruch, aber vor allem die Demokraten verlieren in den letzten Jahren massiv an Zuspruch bei der schwarzen Wählerschaft. Da gibt es ein paar Zahlen, die das unterstreichen. 2016 hat die damalige Kandidatin Hillary Clinton noch 92% von allen schwarzen Stimmen bekommen. Es haben sogar mehr schwarze Männer, wenn wir jetzt beim Thema sind, Hillary Clinton dann gewählt prozentual als weisse Frauen. Nachher 2020 mit dem Joe Biden waren es immerhin noch 90% von der schwarzen Wählerschaft. Und jetzt im Moment sind es noch 72% laut Umfragen von der schwarzen Wählerschaft, die den Demokraten die Stimme geben. Also man sieht, 2016 92, jetzt noch 72. Man hat 20% innerhalb von der schwarzen Wählerschaft verloren. Hey, da fragt man sich schon, was ist da passiert?
Wie du das gesagt hast, der Einbruch ist massiv und der Verlust ist gross. Und ich glaube, was vor allem passiert ist, ist die wirtschaftliche Entwicklung. Unter Donald Trump ist die amerikanische Wirtschaft regelrecht boomt, also der brummt. Die Arbeitslosigkeit ist massiv zurückgegangen. Und es war eben nicht nur eine Wirtschaft gewesen, wo die Elite davon profitiert hat. Also von diesen Steuersenkungen von Donald Trump. Und wenn man Zensusdaten anschaut, also Daten vom amerikanischen Bundesamt für Statistik, dann haben eben von diesen Steuersenkungen sehr viele Frauen profitiert, sehr viele alleinerziehende Mütter, Latinos und eben auch Schwarze. Und die Inflation ist eigentlich nicht existent gewesen. Und wenn man jetzt anschaut, kostet eine Gallone Benzin über 5 Dollar. Unter dem Trump ist das unter 2 Dollar gewesen. Ich habe zum Beispiel den Preis angeschaut von Bullebrust. Und der hat sich verdoppelt in der Zeit von Joe Biden. Das ist natürlich etwas, wo Wählerinnen und Wähler, die nicht Grossverdiener sind, die merken das.
Das ist ja so, der Donald Trump hat ein ausgesprochen grosses Talent, Sachen aufzunehmen, die in der Luft liegen und sie für sich umzumünzen, wie auch immer er das macht. Er hat natürlich die Diskussion mitbekommen, was um die schwarzen Männer in den USA geht, und er hat das voll für sich genützt und hat an einer Wahlveranstaltung eine regelrechte Liebeserklärung an die schwarzen Männer abgesondert, und das hat so getönt.
I love black men. I love them. I love them. I have gone through the roof with black men.
I love black men, sagt er da, oder? Muss man sagen, die USA, die haben einen black man schon als Präsident gehabt, 2008, ihren ersten schwarzen Präsident, eben mit dem Barack Obama. Der hat aber ehrlich immer gesagt, er will nicht als schwarzer Präsident gesehen werden. Also auch er hat eigentlich für sich in Anspruch genommen, dass er eben nicht einfach ein black man ist, sondern er will der Präsident von allen Amerikanern sein.
Das ist sicher keine schlechte Strategie gewesen von Barack Obama, aber eben, er tut die Schwarzen jetzt wieder als eine einheitliche Gruppe gesehen und nicht quasi als ein Teil vom ganzen Amerika. Und viele Schwarze sehen wiederum ihn eigentlich nicht unbedingt als einen von ihnen, nämlich nicht als Nachfahren von Sklaven und Sklavinnen. Barack Obama hat in die schwarze Kultur hineingeraten. Sein Vater war ein Kenianer und seine Mutter aus Kansas. Und was wirklich interessant ist, die Vorfahren von der Mutter von Barack Obama, das sind Sklavenbesitzer gewesen. Und er selber ist in Hawaii aufgewachsen und Indonesien, also sehr weit weg von der Southside von Chicago.
Southside of Chicago, du hast es gesehen, er hat in die Kultur reingeheiratet, eben mit Michelle Obama, die aus dem Süden von Chicago stammt. Und sie ist ja wirklich, sie ist eine Nachfahrin von Sklaven. Sie ist mit dem aufgewachsen, mit dieser Kultur auch. Und ich glaube, dort hat er auch viel profitiert. Und er schlussendlich auch bei der Glaubwürdigkeit, trotzdem, oder bei der schwarzen Wählerschaft, dank seiner Frau. Wir haben jetzt viel über die Männer geredet. Reden wir doch jetzt über die Frauen. Wie sieht es eigentlich aus mit den schwarzen Frauen? Oder? Also, man kann sagen, mit der Kamala Harris könnte ja jetzt zum ersten Mal nicht nur eine Frau, sondern eben eine schwarze Frau ins Weiße Haus einziehen als Präsidentin.
Meine, ihr Verhältnis zur schwarzen Community ist natürlich auch ziemlich kompliziert. Und es zeigt vor allem etwas, dass Identität nicht allein aus der Hautfarbe besteht. Also ihr Vater ist aus Jamaika gekommen und ihre Mutter aus Indien. Sie ist in Oakland, in der Bay Area in Kalifornien aufgewachsen, und zwar bei ihrer Mutter. Nachher ist sie als junge Frau nach Washington gegangen und hat an der Howard University studiert. Und das ist ein sehr traditionelles schwarzes College, wo aus der Segregation in dem Land entstanden ist. Und dort hat Kamala Harris zu ihren schwarzen Wurzeln gefunden.
Sie ist dort der Studentenvereinigung Alpha Kappa Alpha beigetreten. Das ist eine Studentenvereinigung, die viel Gewicht hat. Du bist Anfang Oktober bei der Howard University gewesen, hast sie besucht und hast eben mit Frauen von dieser Vereinigung geredet.
Oder die Studentenvereinigung oder die Sorority ist 1908 gegründet worden, zu einem Zeitpunkt, wo schwarze Frauen kaum über eine Primarschulbildung rausgekommen sind. Und die Vereinigung hat man gegründet, um wirklich das intellektuelle Leben der schwarzen Frauen zu stärken. Die unterstützen einander, da ist man sozial engagiert. Und aus dieser Vereinigung sind sehr bekannte schwarze Frauen rausgekommen, zum Beispiel Toni Morrison, Autorin, Nobelpreisträgerin, oder zum Beispiel auch die Mathematikerinnen, die der NASA geholfen haben, auf den Mond zu kommen. Und diese Vereinigung, das sind etwa 360'000 schwarze Frauen, die stehen wie so eine Armee hinter Kamala Harris. Die unterstützen sie, die machen Telefonanrufe. Und was die eben auch gemacht haben, die haben dafür gesorgt, dass sie Präsidentschaftskandidatin wird. Wir haben 62-jährige Frau, Sharon Barry, erzählt, dass man schon versucht habe, bei den Demokraten vielleicht einen Mann als Kandidat aufzustellen, zum Beispiel Josh Shapiro aus Pennsylvania. Aber sie haben gesagt, hey, wir haben geholfen, dass der Bill Clinton Präsident wird, dass der Barack Obama Präsident wird, dass der Joe Biden Präsident wird. Ihr werdet unsere Kamala Harris nicht können übergehen. Und das hat funktioniert.
Das ist ja schon noch auffallend. Oder jetzt haben wir offenbar die schwarzen Männer, die eben nicht so gähnt hinter dieser schwarzen Kandidatin stehen. Und dann haben wir aber die schwarzen Frauen, oder zumindest die Frauen jetzt in dieser Studentinnenvereinigung Alpha Kappa Alpha, wo, du hast es gesagt, wie eine Armee hinter dran steht. Jetzt frage ich mich halt auch, ist das auch eine Geschlechterfrage? Also weißt, ist da etwas auch drin, wo mit dem Geschlecht zu tun hat? Dass vielleicht halt auch die schwarzen Männer finden, nein, will nicht für die Frau stimmen.
Es ist schon so, dass in der schwarzen Community die Frauen eine ziemlich andere Rolle spielen als die Männer. Mir hat eine schwarze Frau gesagt in Washington, die sie, look, wir haben 10-mal härter müssen arbeiten, wir müssen unsere Community zusammenhalten. Ich meine, wenn man so Familien anschaut, Familienstruktur, oder, wo ja auch durch die Sklaverei wirklich zerstört worden ist, dann ist es oft so, dass die Männer, kaum haben sie ein Kind gezeugt, dass sie dann verschwinden oder dass sie verurteilt werden und ins Gefängnis müssen. Und es sind die Frauen, die daheim bleiben und das alles zusammenhalten. Und die haben jetzt eine Opportunität gesehen mit der Kamala Harris, dass sie wirklich eine Frau durchbringen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auf der Seite der schwarzen Männer ein gewisser Sexismus da ist, dass sie keine Frau möchten wählen.
Was ich noch mit dir besprechen wollte, ist Bill Clinton. Oder? Der ist jetzt, über den haben wir noch gar nicht geredet in diesem Podcast, aber wenn wir über die Schwarzen in Amerika reden, müssen wir auch über Bill Clinton reden, weil Bill Clinton gilt eigentlich für viele, auch für viele Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, als der erste schwarze Präsident, weil er irgendwie eine Affinität hatte auch zu dieser Wählerschaft und auch eine Nähe können herstellen, obwohl er ja nicht ein Schwarzer ist.
Bill Clinton ist im Süden aufgewachsen, in Arkansas. Und zwar ist er wirklich aufgewachsen in schwarzen Communities. Er ist gross geworden mit schwarzen Leuten. Und das sind seine Freunde, Freundinnen gewesen. Er hat das immer verstanden, wie das funktioniert. Er war viel näher bei dieser Community als zum Beispiel der Barack Obama. Und er hat eben auch immer, wenn man seine Politik anschaut, ihm ist es wirklich darum gegangen, die Mittelklasse zu stärken. Er ist eigentlich nie ein Teil von der Elite. Er ist nachher ein Stipendium bekommen und konnte an einer Elite-Uni studieren, aber er hat nie so richtig dazugehört. Und das ist etwas, wo die Schwarzen schon auch immer an ihm gesehen haben. Er ist zum Beispiel auch jemand, wo sehr gerne das südliche Essen oder das Südstaatenessen hatte. Und er ist dann nicht unbedingt der, der in die veganen Restaurants gegangen ist in New York oder in Kalifornien.
Veganer ist er, glaube ich, sehr viel später geworden, als er nicht mehr im Amt war, aus gesundheitlichen Gründen. Also da schwelt etwas, da ist auch etwas ausgebrochen. Die wirklich auch die komplizierte Beziehung im Moment von der Schwarzen Community zu den Demokraten in diesem Präsidentschaftswahlkampf. Das ist etwas, das jetzt im Entwickeln ist. Wir bleiben da natürlich dran und wir bleiben sowieso dran bei diesen Wahlen mit unserem Podcast. Es geht jetzt in die letzte Phase, wir haben es gesagt, und wir werden da unsere Kadenz ein bisschen erhöhen bis zum November, bis eben die Wahlen stattfinden. Jede Woche mit einem aktuellen Thema werden wir euch auf dem Laufenden behalten.
Und wir werden natürlich auch direkt aus den USA berichten, dann vielleicht sogar noch in einer höheren Kadenz. Wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt doch euch Freundinnen und Freunde davon. Erzählt nachher das nächste Mal wieder zuhören.
Merci für das Gespräch, Peter.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.